gewisser Weise musste er sterben. Im Sohn kriegt es selber alles voll ab.
Und sich so diesem netten, romantischen Hippie-Jesus zuwenden. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Martin fragt. Freudentröte? Heute gibt's die Rückenschule mit Siggi. Nein, das lösen wir noch nicht auf. Richtig gut, dass du, liebe HörerIn, bei dieser Premiere am Start bist. Beim besten Sonnenschein hier in meinem Wohnzimmer in Möhringen. Ich bin Martin Englisch. Pastor, Coach, Ehemann, Vater. Was kann man noch sagen? Onkel, Nachbar und so einiges. Ich freue mich wahnsinnig, einen Ehrengast zu haben. Aus Ludwigsburg eingeflogen, Siggi Zimmer. Gleich gibt's mehr von Siggi. Doch die Frage zuerst, warum lohnt es sich für dich, in den nächsten Minuten, Stunden dran zu bleiben? Siggi und ich reden über das, ich würde sagen, das sperrige, anstößige, für manche sogar das seltsame Zentrum des christlichen Glaubens, das Kreuz. Vielleicht hast du gerade ein Kreuz um deinen Hals oder es hängt irgendwo rum, du siehst es. Was hat es damals bedeutet? Was bedeutet es heute? Welche seltsamen Kreuzesvorstellungen geistern rum? Und was glaubst du so? Heute mit Siggis Gedanken zum Kreuz. Ich habe einen großen Wunsch. Hör jetzt mal rein. Setz dich selbst damit auseinander. Prüf das mal. Komm mal mit anderen ins Gespräch. Vielleicht sogar in kleinen Gruppen, Hauskreisen, Heimspielen. Und vielleicht wird dir dann klarer, was glaube ich eigentlich? Heute bringt uns Siggi Zimmer mit seiner Rückenschule in Form. Doch bevor es losgeht und wir in viele Fragen einsteigen, Siggi, bekannt auch als Professor Dr. Siegfried Zimmer. Siggi, was muss man über dich wissen?
Ja, zunächst mal sind zwei Dinge wichtig aus meiner Biografie. Erstens einmal, ich komme aus sehr einfachen Familienverhältnissen, aus der Arbeiterschicht. Und ich habe in der Kindheit und Jugend keine großen Kontakte gehabt zu Kirche und Religion. Durch meine Eltern ist es mir indirekt und direkt zu einer wichtigen Aufgabe geworden, einfach zu reden. Ich wollte so reden, dass mein Papa und meine Mama mich verstehen. Super. Und das hat in der Theologie dann an der Universität dazu geführt, dass ich zwar schon diese Fachsprache erlernt habe, das ist auch wichtig, dass man das kann. Man kann mit einer Fachsprache sehr viel abkürzen. Aber ich selber, wenn ich außerhalb der Universität bin, rede nicht akademisch. Also ich sag mal so, ein Taxifahrer und ein Landschaftsgärtner sollten das verstehen, was ich sage. Und der zweite Punkt ist der, dass ich erst spät Christ geworden bin, mit 19 Jahren, ungeplant und ungesucht. Und das hat dazu geführt, dass ich seitdem in der erwecklichen Christenheit mich beheimatet habe. Also ich finde es besonders wichtig und spannend, wie entsteht Glaube in einem Menschen, der bisher gar keine großen Kontakte zu Kirche und Religion hat. Das ist für mich eine der wichtigsten Fragen. Und vielleicht das Dritte ist jetzt sehr neu. Ich bin vor ungefähr 4 Jahren erblindet. Ich hatte wahnsinnig Angst davor, weil ich wusste, ich werde erblinden. Und es war gar nicht so schlimm, als ich in meiner Angst dachte, ich kann damit ganz gut leben. Das sage ich auch all denen, die vielleicht auch in einem Erblindungsprozess sind. Es ist nicht so schlimm, wie man vorher in seiner Panik denkt. Also natürlich hilft mir da auch der Glaube. Ich sage mal so, der liebe Gott hat mir sehr geholfen. Auch in Gebetserhörungen habe ich dann die Gewissheit bekommen, ich kann jeden Tag nahe bei Gott sein. Meine Außenwahrnehmung hat sehr stark abgenommen, meine Innenwahrnehmung hat sehr stark zugenommen.
Ich habe dich kennengelernt in diesen Prozess, als du tatsächlich noch ein paar Prozent Augenlicht hattest und habe das da schon gefeiert, wie du damit umgegangen bist, wie transparent du das gemacht hast. Und gleichzeitig hast du uns damals, ich erinnere mich, wir hatten ja einige Gottesdienste in der Kesselkirche gemeinsam,
ja.
Wie du das auch ganz offen bekannt hast. Also ich 60, 70 Mal ein Stoßgebet, damit ich weiterkomme, damit es erträglich ist. Und dann jetzt nach einer Zeit, die für uns alle gesellschaftlich und weltweit eigentlich hart war, treffen wir uns heute, um endlich über die Rückenschule mit Sigi Zimmer zu reden. Ich hatte letzte Woche Rücken, Sigi, das sage ich dir. Ich hatte Schmerzen, gelegentlich, kommt vielleicht daher, dass ich zum wiederholten Male 29 Jahre alt werde, jedes Jahr aufs Neue. Und das wird nicht besser hintenrum.
Ja, du sitzt wahrscheinlich auch
ja, vielleicht sitze ich zu viel, genau. Mehr Bewegung täte mir gut. Ja. Und es ist tatsächlich, der Rücken stabilisiert den ganzen Körper, alles den gesamten Bewegungsapparat. Ohne Rücken läuft nichts. Ja. Und ich hatte eigentlich vor dich schon, oder wir haben ja Kontakt gehabt Ende 2019, Anfang 2020. Mhm. Da kam was dazwischen. Ja. Jetzt ist es so ein bisschen besser ohne Mundschutz. Sitzen wir hier in Möhringen, haben eine Brezel und einen guten Kaffee schon intus. Und ich habe ein großes Anliegen gehabt. Und zwar habe ich Folgendes beobachtet und dann freue ich mich oder bin interessiert, wie du das so erlebst. Ja. Es war tatsächlich so, dass in meiner Kirchengemeinde, in der Kesselkirche, war das ganz häufig so, dass die Leute unglaublich interessiert waren, spirituell interessiert, hatten Lust, hatten auch Lust in der Bibel irgendwie Sachen zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Und es war ganz häufig das Reden über Gott. Das ist ja klar, ne? Es ist ja irgendwie auch eine Kirche. Aber ich merkte schon, viele hatten eher ihre liebe Mühe, über Jesus zu reden. Und zwar gerade über eine Sache von Jesus. Und wir wissen das ja auch, dass sozusagen diese biblischen Geschichten der Evangelien eigentlich ein Vorgeplänkel auf die Passionszeit sind. Das ist ja in allen Evangelien überliefert, die Sache mit dem Kreuz, mit dem Sterben, mit dem Leiden. Und das ist eine Sache, die halt extrem herausfordernd ist. Also ich erlebe tatsächlich, dass Leute weniger darüber reden, gerade in dem Kontext, wo ich angestellt war. Und die Frage ist, erlebst du das auch, dass Menschen eher da weniger nachfragen, aber grundsätzlich offen sind, über Gott, über Spiritualität nachzudenken?
Ja, ich erlebe es ähnlich. Mir fallen zwei Dinge dazu ein. Es gibt von der EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, gibt es eine Denkschrift aus dem Jahr 2015. Die kann man sich übrigens kostenlos im Internet runterladen. Und in dieser Denkschrift wird es zum Beispiel auch statistisch Folgendes festgestellt. Dort heißt es so, seit der Jahrtausendwende lässt sich im Großen und Ganzen in Mitteleuropa eine Tendenz feststellen, dass in der Spiritualität die Auferstehung immer stärker dominiert und das Reden über das Kreuz abnimmt. Mhm. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass eben gerade da viele Fragen unklar sind und dass überhaupt das Thema Kreuz etwas unappetitlich ist und mit Gewalt zu tun hat und so weiter. Und ich habe in den 20 Jahren, an denen ich an der PH tätig war, immer wieder Studierende erlebt, die gesagt haben, also sie sind fasziniert, wie Jesus mit Frauen, mit Kindern umgegangen ist oder mit Kranken und mit Sündern. Und sie sind fasziniert von den Gleichnissen Jesu. Aber das mit Kreuz und da, manche sagen auch Kreuz und Auferweckung, da kann ich nicht so viel damit anfangen. Da ist einfach die Gefahr groß, dass man sich Illusionen macht. Mir hat mal eine Studentin gesagt, mir genügt allein der Satz, wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn gerade für solche ist das Reich Gottes gekommen. Da sagte die Studentin, der Satz reicht mir eigentlich, dass ich gläubig werde, eben dass ich mein Vertrauen auf eine Person setze, die so etwas sagt und das mit seinem Ende und so, das spielt bei mir gar nicht so eine Rolle. Also ich habe das immer wieder so gehört.
Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass genau deswegen auch eine Rückenschule bei Sigi wichtig ist. Wir wollen wieder einigermaßen aufrecht durch das Leben gehen als Christinnen und als Christen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, die Auseinandersetzung mit dem Kreuz ist notwendig und wichtig. Von jeder Generation müssen immer wieder neue Worte, verständliche Worte gefunden werden. Und vieles von dem, was ich so mitkriege, ist nicht mehr verständlich, ist eher abschreckend, abtörnend. Ich möchte mit dir heute eine Rückenschule, vielleicht Teil 1, machen. Ja. Was bedeutet das Kreuz heute? Was brauche ich davon? Kann ich das glauben? Wenn ich das glauben kann, wie kann ich es glauben? Vielleicht steigen wir mit einer ganz provokanten Frage ein. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was du zu sagen hast. Okay, wollen wir anfangen?
Gern.
Super. Rückenschule, vielleicht jetzt eine harte Übung ganz am Anfang.
Ja.
Warum brauchte Gott das Menschenopfer seines Sohnes?
Ja, das ist gut, dass du so anfängst. Das ist ja eine brutale Frage. Ich will sie nochmal wiederholen. Gell? Warum brauchte Gott das Menschenopfer seines Sohnes? Diese Frage gehört mit zu den wesentlichen Fragen, warum viele damit nichts anfangen können. Das ist aber eine ganz schiefe Sicht, die mit dem Neuen Testament gar nichts zu tun hat. Erstens mal kann man nicht sagen, dass Gott ein Menschenopfer brauchte, weil dann verteilt man das Opfer auf zwei Personen, nämlich Gott opfert jemand anders. Das ist nach dem Neuen Testament schon falsch, denn Gott war in dem Kreuzesgeschehen Jesu selber mit dabei. Wir glauben ja nur an einen einzigen Gott. Wir Christen glauben zwar an einen dreieinigen Gott, das lassen wir mal jetzt weg. Gell?
Aber wäre spannend. Spannend aber
können wir mal bei einer anderen Übung machen. Aber trotzdem, wir sind genauso monotheistisch. Also wir glauben nur an einen Gott, so wie Juden und Muslime auch. Judentum, Christentum und Islam sind die drei monotheistischen Religionen. Das heißt, Jesus ist kein zweiter Gott. Das ist er nicht. Müssen wir mal vielleicht noch später mal weiter drüber ausführen. Wir glauben nur an einen Gott. Das heißt, wir können beim Tod Jesu, beim Kreuz Jesu, Vater und Sohn nicht trennen. Es heißt zum Beispiel mal, ich sage eine Bibelstelle, die kann ich gut auswendig, gell? 2. Korinther 5, 18 bis 21, da hat Paulus seine Versöhnungslehre mal sehr prägnant zusammengefasst. 2. Korinther 5, 18 bis 21. Und da heißt es in Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Also niemand muss Gott versöhnen, dass Gott ein Menschenopfer braucht, um dann besänftigt zu werden oder wieder gnädig zu werden, dass man seinen Zorn besänftigt. Das wäre ja eine fürchterliche Vorstellung. Gell? Dann wäre Gott ein grausamer, charakterloser Despot. Gell? Menschenopfer sind schon im Alten Testament auf das Allerstrengste verboten. Man darf Gott keinen Menschen opfern. Und Gott opfert ja nicht jemand anderes, sondern es heißt in dieser Stelle, Gott war in Christus. Und er versöhnte nicht sich mit der Welt, sondern genau andersrum, Gott muss niemand versöhnen. Also auf Golgatha wird nicht Gott versöhnt. Auf Golgatha bekommt Gott gar nichts, sondern wir dürfen uns das nicht so vorstellen. Unten wird der Sohn auf Golgatha gekreuzigt und oben bei den rosa Wolken des Himmels schaut der Vater herunter auf den Sohn. Dann wird alles völlig kaputt, sondern der Vater ist im Sohn. Deswegen, das ist vielleicht jetzt für manche neu, aber ich sage das ja nicht nur spontan, gell? Gott wurde gekreuzigt, denn Gott war in Christus. Gell? Also Gott hat es selber abgekriegt. Gell? Er war in Christus. Gell? Er hat das Ganze abgekriegt. Gell? Nicht, dass er oben in den rosa Wolken war und dann ein Menschenopfer benötigte, damit er wieder sich beruhigt und dann wieder gnädig sein kann. Diese Vorstellung, die es in manchen christlichen Gruppen vielleicht heute noch gibt, ist so schlimm, dass die ganze Bibelkritik der Universität ein Kindergartenspiel dagegen ist. Nämlich hier wird Gott kaputt gemacht. Ist ein völlig falsches Gottesbild. Sondern Gott hat es selber abgekriegt. Soweit mal zu diesem Punkt.
Absolut. Dahinter steckt ja auch so dieses Bild von Good Cop und Bad Cop, der böse Vater und der gute Sohn, Leute, die sozusagen viele Vorstellungen Gottes im Alten Testament ablehnen und sich so diesem netten, romantischen Hippie-Jesus zuwenden, der dann aber auch noch irgendwas ausbaden muss, was er eigentlich gar nicht verzapft hat. Ne? Vielen Dank für deine Ausführung. Da steckt ja schon so wahnsinnig viel drin. Allein schon über das, was du gesagt hast, könnte man jetzt nochmal Stunden reden, wahrscheinlich Tage. Deswegen wichtig an der Stelle nochmal zu erwähnen, wir führen hier ein schönes, entspanntes Gespräch und fühlen uns wohl dabei und machen immer zwischendurch Kaffeepausen. Es geht hier nicht um eine Vorlesung. Es geht tatsächlich nicht darum, das alles in absoluter Tiefe theologischen Reflexion bis zum Schluss dargestellt wird. Da wird es vom Worthaus, glaube ich, was geben Sie in Zukunft, ne?
Ja, es ist so, dass selbst in Worthaus wird das Thema, man nennt es so üblicherweise, die Heilsbedeutung des Todes Jesu, gibt es in Worthaus kaum etwas, von mir gar nichts. Und das ist mir so in letzter Zeit selber bewusst geworden. Ich plane also, wenn ich gesund bleibe und Gott mir hilft, dass ich in absehbarer Zeit mal ein oder sogar mehrere Vorträge in Worthaus darüber halten werde, was bedeutet der Kreuzestod Jesu.
Deswegen eine ganz große Ehre, dass du heute hier bist und wir schon mal vorab in aller Ruhe entspannt unter vier Augen hier einfach mal das Gespräch führen. Meine nächste Frage wäre, also du hast zur Frage, warum brauchte Gott das Menschenopfer seines Sohnes, gesagt, er brauchte es nicht. Das ist eine falsche Vorstellung. Vielleicht streichen wir das Wort Menschenopfer. Ja. Braucht Gott das Kreuz? Braucht Gott das Kreuz? Aha. Dieses Schlimme, dieses Dramatische, dieses eigentlich Bestialische, das, was wir ja seit emotional seit dem 24. Februar 2022 wissen, der Krieg tobt in unserem Vorgarten und ganz furchtbare Bilder prasseln auf uns ein. Ja. Kann man das mit dem Kreuz auch nicht sein lassen? Braucht Gott das überhaupt? Kann man das nicht einfach schöner gestalten? Am Ende gibt es keine Kreuzigung, dann vielleicht eine Party oder... Braucht Gott das Kreuz?
Ja, also da will ich, das hat zwei Ebenen jetzt gerade, was du sagst. Einmal kann man das nicht weglassen oder so. Da will ich ein paar Dinge geschwind so zum Nachdenken sagen. Normalerweise sterben die gesegneten Menschen im Alter. Also Buddha ist 80 Jahre alt geworden, Konfuzius 75, Mohammed 67 Jahre alt, das sind die großen Religionsstifter. Bei Mose heißt es in der Bibel, er wurde 120 Jahre. Es ist in der ganzen Antike so, dass der frühe Tod eine Strafe der Götter ist. Jesus starb, das ist jetzt einmal etwas sehr Eigentümliches. Er starb in den besten Jahren. Und das habe ich auch den Studierenden gesagt, die sich da am Anfang schwer getan haben. Ich akzeptiere das auch, dass man sich schwer tut. Aber dann mal, wenn wir das weglassen, Jesus ist einen sehr speziellen Tod gestorben. Er starb nicht einen Alterstod. Er starb nicht friedlich im Bett, wie eigentlich alle großen Persönlichkeiten, gell? Sie legten sich zum Sterben. Ja, Jesus konnte sich nicht zum Sterben legen. Er starb einen fürchterlichen Tod. Gell? Mhm. Und dann, jetzt ist die Frage, wie kam es dazu? Mhm. Gell? Manche fragen ja auch, musste Jesus sterben? Gell? Das Wort musste muss man klären. In gewisser Weise musste er sterben, aber nicht so, dass Gott gesagt hat, ich brauche jetzt diesen Tod, damit ich gnädig werde oder als Ausgleich für die Sünden der Welt brauche ich diesen Tod. Nein, das sind vollkommen falsche Vorstellungen. Trotzdem kann man auch richtig sagen, Jesus musste sterben. Und zwar ist es so gemeint, ein Mann, der so lebt, wie Jesus gelebt hat, der eine solche Botschaft hat, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, die endgültige neue Zeit. Und Jesus selber war ja kein Theologe, er war ein Laie. Diese Botschaft entstand nicht im Tempel, die entstand nicht in der Synagoge, die entstand sozusagen bei ihm. Und deswegen löste das schon im Judentum einiges aus. Auch er hat am Sabbat einiges erlaubt, er hat die Sünden vergeben. Also er hatte eine sehr provokante Botschaft, er hat den Tempel kritisiert. Gell? Und er hat aber auch einen Lebensstil gehabt, ich sage jetzt mal abgekürzt, sehr menschenfreundlich, wie er mit Kindern, mit Frauen und so weiter. Und jetzt ist es wirklich so, das will ich mal zusammengefasst sagen, ein Mensch, der so gelebt hat wie Jesus, dermaßen liebevoll, dermaßen menschenfreundlich, der kann offensichtlich nicht lange überleben. In einer Gesellschaft, in der Lieblosigkeit, Gedankenlosigkeit, Geldgier und Machtgier herrscht, in so einer Gesellschaft, die wir ja bis heute haben,
genau,
kann Jesus nicht lange leben. Er verfängt sich in irgendwelchen Verkantungen und die Mächtigen seiner Zeit, denen ist er unbehaglich geworden. Da haben die ihn kurzerhand aus dem Verkehr gezogen. Auch wenn Jesus, sagen wir mal, im 12. Jahrhundert in China oder im 14. Jahrhundert in Kanada oder im 18. Jahrhundert in Frankreich und so weiter gelebt hätte, behaupte ich jetzt mal, hätte er auch nicht lange gelebt. Mhm. Ein Mensch, der so lebt, wie Jesus lebt, wird in einer solchen Gesellschaft, wie wir sie haben, nicht lange leben. Das muss aufeinander knallen. Ja. Das ist jetzt eine Art sachliche Notwendigkeit. Nicht, dass Gott einen Plan hatte und dass Jesus ist ja nicht an Gott gestorben. Er ist, wenn man das mal so sagen kann, an der Bösartigkeit der menschlichen Gesellschaft gestorben. Mhm. Und das musste schiefgehen. Das
musste ja aufeinandertreffen.
Aufeinandertreffen, so ja.
Prallen, ja.
Aufeinanderprallen.
Okay, das heißt, ich ziehe heraus, du plädierst eher dafür, das Leben Jesu nicht losgelöst von seinem Kreuz und auch nicht losgelöst von seiner Auferweckung zu trennen.
Ja. Jawohl, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, weder losgelöst von seinem Tod noch von seiner Auferweckung. Man spricht in der Theologie vom Jesus-Geschehen oder von der Jesus-Geschichte. Nehmen wir mal das Wort mal auf. Gell? Man meint damit alles, was mit Jesus zusammenhängt. Erstens sein öffentliches Auftreten, seine Botschaft, sein Lebensstil. Das ist das Erste. Und daraus ergeben sich ja die Gründe für seinen Tod. Also wichtig ist dann auch sein Tod und wichtig ist auch seine Auferweckung durch Gott. Jetzt haben wir drei Dinge, aus denen besteht die Jesusgeschichte. Das erste und das wichtigste ist tatsächlich sein Leben, sein Lebensstil, seine Botschaft. Das ist nicht nur ein Vorspiel und dann kommt das eigentliche Endspiel. Gell? Nein, das ist schon mal das Wichtigste. Warum? Aus dem heraus entstehen die Gründe für seinen Tod. Wir können seinen Tod ja gar nicht verstehen, wenn wir das Leben Jesu nicht verstehen. Die schlimmen Falschdeutungen des Todes haben eigentlich alle, soweit ich jetzt in der Schnelle das sagen kann, alle den Fehler, nur der Tod Jesu ist wichtig. Also Jesus musste ans Kreuz, sagen wir mal die Genugtuungslehre, Jesus musste ans Kreuz, alles was er vorher gemacht hat, ob der vorher einen Tag öffentlich aktiv war oder 2 Jahre, ist eigentlich egal, die Gleichnisse, sein Lebensstil, es war alles nur Vorspiel. Nein, Jesus musste ans Kreuz. Jetzt wird alles entscheidend. Vorher ist alles bisschen Mitmenschlichkeit oder so. Gell? Also die erlösende Wirkung von Jesus wird in den Fehldeutungen ganz auf das Kreuz isoliert, konzentriert. Mhm. Im Tod Jesu findet ein Austausch statt. Der schuldlose, vollkommene Gottessohn gibt sich als Opfer hin für seinen Vater und das überwiegt die ganze Sünde der Menschheit. Bei dieser völlig falschen Theorie konzentriert sich alles auf diesen Akt des Todes und das kann nur völlig in die Irre führen.
Und was bedeutet nun das Kreuz in diesem Zusammenhang oder das Kreuzesgeschehen?
Meinst du jetzt im Rahmen von Missverständnissen oder vom Neuen Testament?
Ach, ich würde beides interessiert mich. Also welche Missverständnisse entstehen dadurch? Ja. Was hast du erlebt? Ich meine, du warst Hochschullehrer, du hast junge Leute als Lehrer an der Schule unterrichtet, du warst Pfarrer, du hast eine ganz große Range. Was für Missverständnisse gibt es da? Und dann vielleicht auch im zweiten Schritt, wenn es falsch ist, das Erste, was du gleich sagen wirst, was ist denn eine richtigere, angemessene, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe, eine angemessene Deutung dieses Kreuzes. Ja. Ich sage ganz bewusst Geschehens und nicht einfach nur eines Todes.
Ja, gut, also es sind bestimmte Begriffe, die ganz schnell zu Missverständnissen führen können und auch zu schwersten Missverständnissen geführt haben. Und es gibt christliche Gruppen, die da mischt sich das alles irgendwie. Das sind die Begriffe Opfer, Sühne und Stellvertretung. Diese 3 Begriffe können sehr schnell zu völlig falschen Vorstellungen führen. Nehmen wir mal den Begriff Opfer. Das deutsche Wort Opfer ist unheimlich schillernd. Es ist sehr vieldeutig. Im Englischen zum Beispiel unterscheidet man beim Opfer Victim, das ist Opfer von etwas. Und Sacrifice, das ist Opfer für etwas. Und diesen Unterschied gibt es im Deutschen nicht und das kann verheerend werden. Gell? Also der Tod Jesu ist erst einmal ein Victim. Jesus wurde ein Opfer von etwas. Wir sagen ja heute auch, er wurde ein Verkehrsopfer oder er wurde das Opfer von einer Kriminellen. Hat ihn jemand getötet? Gell? Das ist das Opfer von etwas. Jesus ist erstmal das Opfer von etwas, nämlich das Opfer der römischen Militärmaschinerie, die ihn gekreuzigt hat. Jesus wurde das Opfer der menschlichen Gedankenlosigkeit, Kaltherzigkeit. Mhm. Das müsste man im Einzelnen ausführen.
Genau.
Und jetzt kommt das Opfer im Sinne von Sacrifice. Aber der Tod Jesu ist auch ein Opfer für etwas. Gell? Mhm. Also die erste Korrektur, die ich mal ganz klar sagen will, bedenkt den Tod Jesu bitte in Zukunft. Zuerst einmal als Opfer von etwas und überspringt diesen Punkt nicht einfach.
Gell? Also eher als Folge von.
Ja, er ist aufgrund bestimmter Interessen der römischen Militärspitze, aber auch bestimmter jüdischer, mächtiger Leute im Hohen Rat, vor allem die Tempelaristokratie. Jesus wurde das Opfer bestimmter Interessen und zwar nur mächtiger Leute. Mhm. Paulus sagt einmal sehr klar, die Stelle weiß ich zufällig auswendig, 1. Korinther 2, 8, da sagt Paulus, hätten die Mächtigen dieser Welt, die Hegemonoi, die Herren dieser Welt, die Machthaber dieser Welt, Jesus in seiner Weisheit erkannt, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Mhm. Also wer hat Jesus gekreuzigt? Nicht eine Oma im Schwarzwald, sondern die Machthaber dieser Welt. Er ist also ein Opfer geworden der Interessen der Mächtigen dieser Welt. Mhm. Jetzt so kann man langsam anfangen, das aufzufädeln. Dieser Opferbegriff, den ich jetzt, Jesu Tod, das will ich mal zwischendurch sagen, war tatsächlich ein stellvertretendes Sühnopfer. War es tatsächlich. Aber man muss genau wissen, was man damit meint. In der Mehrzahl der Fälle meinen die Menschen, wenn sie das sagen, etwas völlig Falsches. Das ist ein bisschen tragisch.
Okay, erzähl.
Ja, weil eben der Begriff stellvertretendes Sühnopfer kannst du auf zehnerlei Weise verstehen und meistens wird es falsch verstanden. Nämlich, ich sag mal so, ein paar Kennzeichen. In dem falschen Opferverständnis bringt der Sohn dem Vater ein Opfer. Diese Vorstellung ist zu 100% falsch. Also nicht Gott profitiert von Golgatha, nicht der Sohn bringt ein Opfer für den Vater. Viele, die sagen, der Tod Jesu ist ein stellvertretendes Sühnopfer, da steckt also dieser falsche Opferbegriff drin, es steckt aber auch ein falscher Sühnebegriff drin. Gell? Aber der falsche Opferbegriff geht so, der Vater nimmt ein Opfer an, das der Sohn ihm bringt. Das ist vollkommen unbiblisch und es wäre auch, ich wäre in einer Stunde kein Christ mehr. Also an so einen sadistisch grausamen Gott könnte ich keine Sekunde glauben. Gell? Mhm. Sondern wie ist das Opfer biblisch zu verstehen? Der Vater und der Sohn, beide gemeinsam. Mhm. Man darf das nicht in zwei Personen aufdröseln. Wir glauben an einen Gott. Im Sohn opfert sich auch der Vater. Gott war in Christus. Der Satz ist entscheidend. Gell? Also sobald man Vater und Sohn sehr weit voneinander, unten ist der Sohn, oben ist der Vater und der Sohn opfert sich für den Vater. Grottenfalsch. Mhm. Sondern beide opfern sich für uns, damit wir, ich sag's mal abgekürzt, die Liebe Gottes wirklich erkennen. Das müssen wir natürlich ein bisschen...
Darüber müssen wir noch reden.
Gell? Aber richtig verstanden, ich sage es jetzt mal so, am Kreuzestod Jesu kann man nach der Sicht des Neuen Testaments die Liebe Gottes zu uns so tief erkennen, wie nirgendwo sonst. Dass nämlich Gott bereit war, er verlässt seine Zuschauerrolle da oben im Himmel. Er verlässt die Rolle des Zuschauers und spielt unten mit. Mhm. Er kriegt die Härte des Kreuzesnagels, was den Sohn tötet. Und das Schreckliche, der Sohn wurde ja nicht nur getötet, er wurde auch gequält. Er wurde gefoltert. Gell? Mhm. Der Tod Jesu ist eine Schande für die ganze Menschheit. Dass die Menschheit diesen Mann so aus dem Verkehr gezogen hat, nicht länger ertragen hat. Damit merkt man, dass in der Menschheit irgendwas nicht stimmt. Gell? Ja. Aber der Vater war bereit, im Sohn kriegt es selber alles voll ab. Gell? Also Opfer heißt nicht, der Sohn opfert dem Vater etwas, sondern Sühnopfer Tod Jesu heißt, Gott war in Christus und opferte sich in Gestalt seines Sohnes für uns aus Liebe. Auch übrigens Sühne, das will ich mal hier erstmal nur andeuten. Wir in Deutschland verstehen Sühne zunächst mal automatisch falsch, weil es gibt in unserer Rechtsprechung, in unserer juristischen Geschichte, Kant, Hegel, es gibt die Sühne-Theorie von Hegel. Sühne in unserer Rechtssprache meint, ich büße, ich bringe eine Bußleistung als Ausgleich. Also Hegel zum Beispiel lehrt in seiner Sühnetheorie, der Gefangene, der 8 Jahre im Gefängnis ist, sühnt für seine Verbrechen dadurch, dass er 8 Jahre jetzt Sühne auf sich nimmt. Also Hegel lehrt, wenn ein Verbrecher das so sieht, dann ist er dann auch anschließend von seiner Schuld frei. Gell? Wenn er bereit ist zu sagen, ich sühne es. Gell? Aber in diesem Verständnis ist Sühne immer eine Art Bußleistung des Menschen. Und das ist sie in der Bibel, ist Sühne was ganz anderes. Gell? Sühne zum Beispiel im Sühnopfer, Yom Kippur, der große Sühnetag. Gell? Sühne ist im Neuen, ist im Alten Testament schon gar keine Strafhandlung. Und du musst auch nichts abbüßen. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Sondern Sühne im Alten Testament und auch im Neuen dann sagt, Sühne besagt Folgendes. Gott hat sich einen Weg ausgedacht aus Liebe, wie der schuldige Mensch Vergebung erlangen kann, nämlich über ein Sühnopfer. Überhaupt die Idee zu einem Sühnopfer ist nach Sicht des Alten Testaments ausschließlich eine Idee von Gott, weil Gott nicht wollte, dass der Mensch an seiner Schuld sein Leben lang bedrückt ist und immer weniger Luft und Unbeschwertheit hat, sondern er hat einen Weg geschaffen aus voraussetzungsloser Liebe, dass wir etwas tun können, ein Ritual vollziehen können und dann kann der schuldige Mensch wieder frei durchatmen. Also Sühne im Alten Testament ist eine Wohltat, die Gott aus reiner Liebe dem Menschen gewährt. So verstanden ist dann auch der Tod Jesu eine Sühne, Sühnopfer. Aber das ist ganz positiv zu verstehen.
Super. Ach, Siggi, es ist Spätwinter, aber hier im Wohnzimmer in Möhringen zieht gerade der Frühling ein. Es wird warm und hell und weit. Danke für einen ersten Einblick in eine alte, ja, eine ganz andere Welt, die für uns oft total unverständlich ist. Danke, Siggi, dass du uns ja einen Blick in dein Professorenherz gewährt hast, in dein jahrelanges Forschen und Suchen. Danke für deine Zeit, großartig. Genau, das war sie, die Rückenschule mit Siggi Teil 1, ein erstes theologisch-physiotherapeutisches Angebot. Was glaubst du, was glaube ich, was ist das Kreuz für dich, was ist es für mich, was bedeutet es für den christlichen Glauben? Mein Anliegen, durch eine eigene Auseinandersetzung, durch das eigene Auseinandersetzen, durch das Nachdenken, Rumhirnen, Nachforschen zum Thema Kreuz Christi, durch all diese vielen kleineren und größeren Rückenübungen, durch in Anführungsstrichen, wird meine Muskulatur wieder fester und dadurch hat mein Glaube mehr Stabilität. Vielleicht geht dann auch mehr. Zum Beispiel, ein vager Ausblick, eine aufrechte Bewegung auf andere zu und weniger Ausfallerscheinung, weniger gelbe Scheine und das Einigeln in den eigenen vier Gemeindewänden. Das wäre doch was, oder? Du hast natürlich die Freiheit, alles zu prüfen, es auch ganz anders zu sehen oder es einfach abzufeiern oder irgendwas dazwischen. So, Siggi, du hast den Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD kurz, erwähnt, die Überschrift Für uns gestorben. Ihr könnt das nachschlagen. Einfach googeln, EKD und dann Für uns gestorben, so heißt der Text, EKD Für uns gestorben. 186 Seiten als PDF erhältlich, könnt ihr runterladen, eine gute Wochenendlektüre. Es gibt wahnsinnig viel zu diesem Thema im Netz, einfach mal suchen. Zwei Sachen würde ich gern für die Hauskreise, Heimspiele, was ihr da mal macht, persönlich euch mal mitgeben. Und zwar auf der Seite von Hans-Joachim Eckstein, www.ecksteinproduction.com. Oberer Reiter Downloads, dann theologische Texte, theologische Themen und an zweiter Stelle unter der Überschrift Kreuz Jesu, zwei Downloads. Erstens, warum musste Jesus sterben? Also ein Aufsatz. Und das zweite sind Arbeitsblätter zum Thema Kreuz Jesu. Und noch etwas deutlich kürzeres, einfach mal so für den kleinen Appetit zwischendurch. Auf der Seite von Professor Dr. Wilfried Herle, der Text heißt Gestorben für unsere Sünden, die Heilsbedeutung des Todes Jesu Christi. Ein 12-seitiger Text zu finden, www.w-herle.de, dann Reiter Texte, Archiv und dann ist es, glaube ich, der zweite Text. Oder aber du schreibst eine Frage, ich antworte gerne hallo@martinenglisch.de, Martin Englisch, Englisch mit SCH. bald geht es weiter mit der Rückenschule mit Sigi Teil 2. Ich habe ehrlich gesagt noch ganz viele Fragen an dich, Sigi, auf die du unbedingt eingehen musst. Wäre doch richtig mega, wenn du, liebe HörerInnen, wieder am Start bist. Bis bald!